Mein Thema ist heute über den Tempel Gottes. Der Tempel Gottes gefüllt mit Götzen. Soll niemand sich erschrecken? Ich bin selber erschrocken. Das reicht schon. Der Tempel Gottes mit Haufen Götzen. Du weißt ja aus der Kirchengeschichte, wenn du die Kirchengeschichte ein bisschen studierst, dann weißt du, wie so leicht und so friedlich und sanft und so weiter die Götzen sich in die Kirche eingeschlichen haben. Denk nur die Mutter Maria bei den Katholiken, da ist die alte Diana in Ephesus, groß ist die Diana der Epheser. Als der Konzil in Ephesus war, dann hat man einfach die Jungfrau mit dem Kind stehen gelassen und die Fruchtbarkeit kommt aus dem Fruchtbarkeitskult, stehen gelassen, Diana ausgelöscht und Maria eingraviert. Und schon haben wir jetzt den Maria-Kult. Und bis heute hat sich das gehalten. Und so geht es langsam, aber sicher, das schleicht sich so hinein. Götzen im Tempel Gottes. Was haben die Götzen hier im Tempel Gottes zu suchen? Maria, die Mutter Gottes, Gottesgebärerin. Gott braucht keine Mutter, Gott braucht auch keinen Vater. Er ist von Ewigkeit zu Ewigkeit immer derselbe. Hat sich noch nie verändert und war noch nie anders. Aber dann gibt man Namen, so fromme Namen, und dann wird etwas überwischt, übertüncht, und dann gibt es neuen Sinn und neue Sache. Aber ich will heute über den Tempel Gottes sprechen, und in der Bibel gibt es einige Hinweise, wer und was der Tempel Gottes ist. Denk nicht die Gemeinde allein, die Gemeinde ist auch der Tempel des Herrn, oder der Leib des Herrn, das ist die Gemeinde mehr, aber der Tempel des Herrn, das bist du und das bin ich. Und was sich so in diesem Götzentempel sich so einquartiert, so Ungeziefer. Weißt du, wenn das Haus nicht bewohnt ist, dann hast du ganz schnell so Ungeziefer. Und genau das ist das. Wie sieht heute das Christentum aus? Ich möchte nicht so viel von gestern und vorgestern sprechen, von Altertum und Antike. Nein, wie sieht es heute in der modernen Zeit, in der nachchristlichen Zeit? Wie sieht es unter den Christen aus und im Christen selbst? Du sagst ja, ich bin doch kein Götzendiener. Doch, wenn du genau anguckst, denk nur an Gott Fußball. Das war auch ein Gott. Und wo die Menschen dann alle dran hingen und so weiter. Vielleicht nicht so viel diesmal bei den Frauen mehr, wenn so Männerfußball ist. Denk nur Sport überhaupt. Sport ist was Gesundes, was Gutes, was Nettes. Man soll seine Zeit also auch sinnvoll gebrauchen und Gott hat Sport gegeben. Aber wenn es zum Götzen wird, und Götze wird es, wenn es kommerziell wird, wenn es zur Religion wird, und wenn du es genau anguckst, so wie Fußball abläuft, das sind ein paar hohe Priester, das sind die Chefs von der Fußball, das sind 11 die, oder 22, die da unten kämpfen und die anderen, wir haben gesiegt oder verloren. Götzen gibt es eigentlich nicht, aber Götzendiener gibt es. Götzen sind nichts Idols, sagen die Engländer, vielleicht eine gute Umschreibung daher, wie Idole, Ideale, das könnten Götzen werden alles. So, aber wir werden nachher noch sehen. Psalm 95, Vers 5, da sagt der Herr, die Götter der Heiden sind Teufel. Also, die Götter sind Teufel, nichts Luftblasen und dergleichen. 1986, in diesem interreligiösen Treffen, also wo praktisch der Papst eingeladen hat, alle Konfessionen nach Assisi, das war ein reines Dämonenfest. Da hat man so das Tabernakel genommen, wo die Hostie ist, also das Abendmahl. Und auf der Tabernakel hat man eine Buddha-Statue gesetzt. Das heißt also, alles steht unter der Herrschaft Buddhas. Also, und die Leute checken nicht, die denken, wir sind alles eins, wir dienen irgendeinem Gott. Hauptsache, es ist ein höheres Wesen. Wenn die Katze auf dem Dach ist, ist es auch ein höheres Wesen. Also höheres Wesen. Höheres Wesen hat mit Gott was zu tun, mit anderen Sachen. Und das Interessante ist, den Buddha setzte man auf dem Tabernakel, aber dabei hat man auch das Kreuz aus der Kirche entfernt. Das war 86 bei diesem Treffen in Assisi. Kein Wunder, dass diese Kirche durch Erdbeben zerstört wurde, dass sogar die Geister das nicht mal richtig verkraftet haben, die dort gerufen worden sind. Eigentlich hätte der Papst was sagen können, als Chef und so weiter, und dass er einfach gesagt hätte, es gibt kein anderes Heil als nur Christus, er ist der Erlöser und so weiter, hätte was sagen können. Aber nein, er erlaubt es, dass sogar über den angeblichen Gänsefüßen, was ja nicht wahr ist, über das Brot, über den Tabernakel, die Buddha-Statue draufsetzt. So, das Kreuz ist ja unser Erlösungssymbol, das und so weiter, ist ja kein Hakenkreuz, das man aus der Kirche entfernen muss. Es ist ja Erlösungszeichen, unter diesem Zeichen siegen wir. Aber für Satan ist es ein Hinrichtungszeichen. Der Teufel verkraftet das Kreuz nicht. Und du siehst, deshalb ist dieser Kampf auch irgendwo Kampf der Religionen, dass das Kreuz entfernt werden soll, aus dem Gericht, aus der Schule, aus der Bibliothek oder was weiß ich, wo auch immer, wo Kreuze eventuell hängen könnten. Und wenn das Kreuz nicht da ist, gehen die Menschen verloren. Das Wort vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Wort ist ein Wort der Erlösung. Sobald die Menschen keinen Gott haben oder Gott aus dem Auge verlieren, machen sie sich Götzen. Denk nur an die Kinder Israel, das goldene Kalb. Da reißen sie die Ohrringe von den Ohren, was sie alles noch haben, alle Spangen und Schmelzen ein. All das, was wofür sie gelebt und gearbeitet haben. Ihr Vermögen schmelzen sie ein und lassen sich da so in Götzen gießen. Und das Schlimmste dabei ist, was ich nicht verstehe und was ich ja nicht akzeptieren kann und will, dass der Priester Aaron, der hohe Priester der Juden damals, er der Erste war, der sagt, komm, bringt alles her, ich mache euch ein Kalb. Wenn ihr schon wollt, mache ich das. Und du siehst, in wessen Dienst die Priester, die hohen Priester sind. Götzendienst im Tempel, im Haus Gottes. Der Moses ist nur ein paar Tage weg, kommt nicht zurück. Wenn der Pastor nicht da ist, wenn die Leitung nicht da ist und plötzlich kommt der Wolf und plötzlich kommt das Pöbelvolk an die Macht, lasst uns ein Kalb gießen, das uns vorangeht. Ist das, die Gebote haben noch nicht einmal die Erde erreicht, die Gebote Gottes. Und das erste Gebot war, du sollst dich keine anderen Götter machen und keine anderen Bildnisse dir machen und so weiter. Und das wurde schon gemacht, bevor das überhaupt was passierte. Die Bibel warnt uns nicht von Götzen. Götzen ist egal, das kann auch ein Götze werden. Das Pult. Kann alles Götze werden. Jeder Stuhl, auf dem du sitzt, kann ein Götze sein. Mein Stuhl ist das. Verstehst du, das kann ein Götze werden. Und indem du sagst, ohne dem komme ich nicht aus. Alles, was dich bindet und knechtet, das kann ein Götze sein. Was du unbedingt brauchst. So, aber die Bibel warnt vom Götzendienst. Und Götzendiener werden das Reich Gottes nicht sehen. Steht in der Offenbarung am Schluss und so weiter. Was sind Götzen? Wie arbeiten sie? Wie funktionieren sie? Sie wollen die Stelle Gottes einnehmen. Das sind Götzen. Ersatz für Gott. Und wir Menschen, wir brauchen, wenn wir Gott nicht haben, brauchen wir immer einen Ersatz, das uns vorangeht. Goldene Kalb, damals, heute irgendetwas anders. Etwas, das etwas Großes verkörpert, etwas Großes darstellt. Eigentlich brauchen wir immer einen Ersatz, eine Gemeinde. Gemeinde kann auch ein Götze sein. Du sollst wir können nicht zwei Herren dienen, entweder Gott oder Mammon. Geld kann Götze sein. Geld ist neutral, es ist gut, Geld zu besitzen, jeder sollte Geld haben, es ist nicht verboten, Geld zu besitzen. Aber wenn das Geld uns besitzt, ist Götze. Alles, was uns besitzt und regiert und steuert und so weiter, wo wir sagen, ich kann nicht ohne Geld auskommen. Wozu brauchst du Geld eigentlich? Luft und Liebe, das genügt dir schon. Sollte genügen eigentlich. Und so weiter, wenn Liebe da ist, dann wirst du von irgendwo herkommen. Wird das, was du brauchst, herkommen. Du musst nicht verzweifeln. Aber Geld. Und heute 5 Mächte regieren die Welt. Zuerst einmal, früher war das Religion. Das war vielleicht ein Götze. Vielleicht bis heute noch bei manchen Götze geblieben. Dann die Philosophie und Kunst. Und Wissenschaft und dergleichen. Dann kommt Sport, Militär. Und heute zu guter Letzt, alle Religion, Sport, Kunst und Wissenschaft und so weiter wird vom Geld regiert. Geld ist die letzte Stufe der Regentschaft, Mammon. Deshalb, die Bibel sagt einen harten Kampf an, Gott oder Mammon. Gott oder Mammon. Jeder Christ, und jetzt komme ich zu dem Thema, der Tempel. Jeder Christ ist ein lebendiger Tempel des lebendigen Gottes. Sollte sein. Ein lebender Tempel, ein wandelnder Tempel. So ein Zelt. Die Bibel wollte, dass Gott im Zelt wohnt. So jeder Mensch, in dem Gott gegenwärtig ist, sollte ein Tempel des lebendigen Gottes sein. Gott wohnt nicht in Häusern aus Stein, Kathedralen, Tempeln etc., auch nicht im Gemeindesaal. Gott wohnt nicht in einem Haus. Gott braucht kein Haus, denn alle Himmel können dich nicht fassen. Gott ist viel zu groß. Aber dein Herz, er möchte Wohnung in deinem Herzen machen. Ich bin klein, mein Herz ist rein. Soll niemand drin wohnen? Kennst du dieses Kindergebet? Als Jesus allein. Sogar in dem kleinsten Kinderherzen kann und will und soll Gott wohnen. Soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Und sobald jemand anders noch mitwohnt, ist Götzendienst. Sobald jemand anders noch sich mit einquartiert und sich einschleicht, neben Jesus. Ihr sollt keine anderen Götter haben neben mir. was es auch immer ist. Es gibt so viele moderne Götter heutzutage. Die sehen nicht aus wie Götter. Aber schon allein, ich denke nur an die Ärzte. Götter in Weiß. Der Herr Doktor sagt es. Der Herr Professor sagt es. Und so weiter. Oder der Heiler hat gesagt. Der Prophet hat gesagt. Die Götter in Weiß. Wenn du Menschen über Gott setzt, ist Götzendienst. Du musst noch gar nicht okkult belastet sein oder irgendwie welche komische Dinge treiben. Du bist verantwortlich. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Alles, was im Tempel ist, und das ist jetzt Tempel, gehört Gott. Du hast dein Leben Gott übergeben. Herr Jesus, nimm mein Leben. Alles, was in dir ist, soll dem Herrn dienen. Begebet eure Leiber als ein lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist der Gottesdienst. Also dein Körper sollte Gott dienen, deine Gedanken sollten Gott dienen, deine Gefühle sollten Gott dienen, dein Wille, dein Verstand, dein Mund, deine Augen, deine Ohren sollten Gott dienen, Gott verherrlichen. Und die Frage ist, dient alles Gott zu ehren? Wir haben früher ein Lied gesungen immer wieder, oder ein altes Gemeindelied ist es, jeden Faden, den ich drehe, jeden Fußtritt, den ich gehe, jede Scholle, die ich grabe, jede Arbeit, die ich habe. Arbeit kann auch ein Götze werden. Wenn du zu viel arbeitest und nur noch für die Arbeit da bist und für Gott gar keine Zeit mehr hast, jede Arbeit, die ich habe, alles meinem Gott zu ehren. Hier und dort sein Lob zu mehren, soli deo gloria. Und dann alle Lasten, die ich trage, alle Worte, die ich sage, alle Werke, die ich tue, alle Stunden, die ich ruhe, alles meinem Gott zu ehren, soli deo gloria. Und alles vom geringsten, kleinsten bis zum höchsten, größten, alles meinem Gott zu ehren. Alles, was nicht Gott zu ehren ist, ist Götzendienst. Im christlichen Leben. Und wir wundern uns, warum der Herr Jesus dann draußen vor der Tür sitzt. Die erste Liebe ist erkaltet. Wir sind schon glücklich und ich denke manchmal, die Christen sind ganz falsch gepolt. Wir sind schon glücklich, wenn wir zufrieden sein dürfen, wenn unsere Bedürfnisse gedeckt sind. Heute war ein schöner Gottesdienst. Es geht nicht um schönen Gottesdienst, sondern es geht darum, war Jesus hier? War die Gnade Gottes hier? War die Liebe Gottes da? War der Heilige Geist da? Wir sind erst glücklich und Gott ist erst glücklich, wenn er geehrt wird. Deshalb heißt es, wir sollen Gottesdienst feiern. Paulus schreibt einmal, singet und spielt dem Herrn in eurem Herzen geistliche Lieder, im Sinn singen und in Unsinn singen, auf Deutsch gesagt. Verstehst du also, im Geist singen, was du nicht verstehst? Alles meinem Gott zu ehren. Gott will sich in uns verwirklichen. Wer Gott ehrt, der vergnügt sich in Gott. Der feiert Gottesdienst. Für den ist Gottesdienst nicht ganz alle 24 Stunden hindurch, sieben Tage in der Woche. Und 360 Mal im Jahr, das ist Gottesdienst. Weißt du, wir sollten Gott in unserem Herzen rühmen. Das ist Gottesdienst. In der Bibel heißt es einmal in der Endzeit, in der Offenbarung, der Antichrist wird sich in den Tempel Gottes setzen. Also im Johannesbrief auch. Der Teufel wird sich im Tempel setzen. Und da warten wir, bis da der Tempel in Jerusalem aufgebaut ist, bis dann der Antichrist, vielleicht der Papst oder irgendein Mullah oder sonst noch, sich in den Tempel setzt. Nein, so lange brauchst du nicht warten. Der sitzt bereits in den Herzen der Gläubigen. Wes Geistes du erfüllt bist, von welchen Gedanken, Ideen, von welchen Ausrichtungen du erfüllt bist, das bestimmt dein Leben. Der wird sich dort nur hinsetzen, um zu regieren und zu kontrollieren. Und die Menschen haben Gott vertauscht. Römer 1, wenn du liest, sie haben Tiere und sie haben alles Mögliche zu Nummer 1 gemacht, die Natur. Die Natur kann Götzendienst sein. Die Natur ist göttlich, aber es kann zum Götzendienst sein, dass du dann unter einer Eiche da betest oder irgendwo eine Linde dir aufsuchst und sagst, da, von hier erwarte ich Kraft. Und ich kenne Leute, die berühren die Bäume, halten, klammern sich an die Bäume und sagen, Baum, ich ziehe von dir Kraft. Anstatt Kraft von Gott zu nehmen und die Hände auszustrecken, ziehen sie die Kräfte da irgendwie aus irgendeiner Birke oder irgendeinem Weidenstrauch. Nein, ich habe nichts gegen Bäume. Bäume sind was Schönes. Ich mag Bäume. Aber die Bäume als Götter. Oh, was denkst du, Rinde? Und dass wir dann auf irgendwelche Zeichen achten. Oder Vogelgeschrei. Nichts. Vögel sind was Schönes. Aber so viele Leute achten auf Vogelgeschrei. Und das ist Götzendienst. Alles, was vor Gott kommt. Wir sollten Gott fragen als Kinder Gottes. Wir sind unabhängig eigentlich als Wesen Gottes. Wir sind zur Ehre Gottes geschaffen, zur Kommunikation mit Gott ausgerichtet. Und wir sollten mit Gott reden und Gott anbeten. Oder die Sterne. Ich denke nur an Horoskop. obwohl das gar nicht stimmt und alles nur Humbug ist, der ganze Horoskopsglaube ist Astrologie, nicht Astronomie. Astronomie ist wieder ganz was anderes, ist, dass man die Sterne beobachtet und dergleichen, aber Astrologie ist abgenabelt von all dem. Man hat irgendwas Okkultes hineininterpretiert. Die Sterne sollen mein Schicksal bestimmen, oder Steine sollen mein Schicksal bestimmen, oder welche Teeblätter sollen mein Schicksal bestimmen. Mein Schicksal kann nur einer und darf nur einer bestimmen, das ist der liebe Gott. Und deshalb, alles was zwischen mir und Gott steht, ist Götzendienst. Der Tempel Gottes, es ist ja schrecklich, wenn ich so den Christen anschaue, ja, das kann gar nicht so schlimm sein. Doch, es ist schlimmer, als du denkst. Das nabelt dich von Gott ab. Der Tempel Gottes ist zur Anbetung Gottes da. Weißt du, in der Bibel durfte nicht einmal ein fremdes Feuer gebracht werden beim Altar. Weißt du, das sollte von Gott entzündetes Feuer sein, wie auch immer. Aber es musste von Gott entfachtes Feuer sein und nur dieses Feuer hat gegolten. Und Gott, Feuer ist Feuer eigentlich. Wenn du als Laie Feuer anschaust, das ist eigentlich Feuer. Aber es musste von Gott entzündet sein. Und die Frage ist, wer ist der Autor, wer ist der Urheber der ganzen Geschichte? Alles ist gut, alles ist richtig und alles ist falsch. Wer ist der Autor? Gott oder Satan? Gott macht erst das Echte, das Wahre, das Richtige und er merkt ja sofort, das ist gut und das ist nicht gut. Ich denke nur an das Opfer von Kain und Abel beim ersten Brudermord. Beide bringen ein Opfer, beide bauen einen Altar und einer sein Opfer wird angenommen und einem sein Opfer wird nicht angenommen. Woher wussten die beide, dass ein Opfer angenommen wurde und das andere nicht angenommen wurde? Man wusste ganz genau, das hat kein Feedback, keine Resonanz. Das Opfer hat keine Wirkung gehabt. Und ein Unterschied war, der Kain nahm das nächstbeste, was er so hatte, er nahm ein paar Pflanzen, alles was er so übrig hatte, jeden Ramsch, jeden Gerümp, nahm und er baute dem Altar. Abel hat ein Lamm geschlachtet, ein Blutopfer hat er gebracht. Und du siehst, also es fängt schon an, wo die Götzen in den Tempel Gottes hineinkommen. Man will das Kreuz nicht mehr haben, man will den Namen Jesus nicht mehr haben, man will das Blut nicht mehr haben. Aber was will man noch haben? Eigentlich die Bibel wollen wir auch nicht haben. Da nimmt man irgendwelche andere philosophischen Schriften und sagt man, das soll unser Weg bestimmen. Weißt du, und dann kommen Gesänge, dann kommen Lieder, wo dann alles das nicht mehr vorkommt. Weißt du, Gott hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Und sein Name bleibt Jesus und er hat keinen anderen Namen als Jesus. Da brauchst du gar nicht anders dichten und trachten und erfinden. Und den sollst du Jesus nennen und er wird sein Volk von ihren Sünden selig machen. Den Israeliten hat der liebe Gott einmal gesagt, als sie so Gottesdienst feierten und dachten, ja, die waren im siebten Himmel. Ja, okay. Und so weiter. Dann sagte er, ich mag das Geplärr eurer Lippen nicht. Zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen. Das geht um ganz was anderes bei Gott. Du siehst also der Tempel. Man kann im Tempel sein. Und man kann so ein frommer Mann sein wie Salomo. Salomo war ein sehr frommer Mann. Und hat den Tempel des Herrn gebaut. Und auf der anderen Seite, auf dem anderen Berg, hat er fast 900 Götzentempel hingestellt. Jeweils ein Tempel für eine seiner Frauen. 900 Götzentempel. Ja, damit die Frauen, meine lieben Prinzessinnen, Königinnen, wenn sie ja, waren das alle Ausländerinnen, damit sie auch mit Gott Kontakt haben können, mit ihren Gottheiten. Und dann baut er auf der einen Seite den Tempel des Herrn. Und du siehst, das ist der fromme Mensch. Der fromme Mensch, der baut zwar das Haus Gottes mit der einen Hand, aber mit der anderen Hand baut er Götzentempel. Und das war für Israel Gräuel. Das war für Gott Gräuel. Und bis heute nennen die Juden den Berg des Gräuels, die andere Seite von Jerusalem. So, zerreißt nicht eure Kleider, zerreißt eure Herzen. Gott hat eine Vorstellung von Anbetung, von Gottesdienst. Er hat eine Methode und das ist das, was er will. Er hat ganz andere Art und Weise der Anbetung. Der Mensch denkt, hier wird Gott angebetet, da wird Gott angebetet oder dort wird Gott angebetet. Dann hat er gesagt, Jesus, weder noch, Gott wird angebetet im Geist und in der Wahrheit. Und der Tempel, Platz, wo diese Götzen sind, was für Gedanken, Motive treiben uns zu dieser Anbetung? Warum betest du überhaupt? Gott will keine tote Anbetung. Nur nach menschlicher Weisheit und dass es schön klingt mit Rauch und Klimbim. Gott will eine Anbetung haben, die aus dem Herzen kommt. Lieber stammeln und seufzen, aber aus dem Herzen durch den Heiligen Geist. Gott will in Reinheit angebetet werden. Im Geist und in der Wahrheit. Und was sind die Gründe oft, warum wir Gottesdienst feiern? Was sind die Motive für den Gottesdienst? Warum bist du in der Gemeinde? Nur eine gute Zeit zu haben, sozial aufzusteigen, anerkannt zu werden, sich zu profilieren, irgendetwas Neues zu hören, oder bist du da, um Gott zu begegnen? Gottesdienst ist da, um den Herrn zu begegnen, Gott zu erleben, Gott mit Freuden anzubeten, das ist, was Gott will. Weißt du, Tempel und Götzentempel, weißt du, bei Götzen wird meistens oft gejammert, gejault, statt gejubelt. Gott will angebetet werden mit Freude. Komm vor sein Angesicht mit Frohlocken. Auch wenn es dir zuwider ist und sagst, heute kann ich gar nicht lachen, aber du kommst mit Freuden und du überwindest dich. Und wir müssen so oft, wenn wir Gott dienen, uns radikal überwinden und wir müssen uns zwingen. Ich will im Geist singen. Ich will im Sinn singen. Ich will. Nicht ich muss. Und alles, was wir müssen, ist sowieso vom Teufel. Bei Gott muss man nicht, sondern bei Gott dient man freiwillig. Der Tempel Gottes und die Götzen. Bei den Götzen zwingt man, ihr müsst niederfallen. Sobald ihr die Musik hört, fallt alle auf euer Angesicht. Denkt an Nebukadnezar und die drei Männer im Feuerofen. Und wenn ihr das nicht macht, das hat Konsequenzen. Dann geht ihr in den Feuerofen. Also, und wir sehen da im Danielbuch auch noch, was ist der wahre Gottesdienst und Götzendienst. Und der wahre Gottesdienst ist, dass man sich nicht verunreinigt an den Speisen des Königs, dass man sich nicht verunreinigt an den Gesüff des Königs. Es ist Reinheit, Klarheit, Nüchternheit, Sachlichkeit. Das ist also, was Gott will, dass man sachlich, nüchtern an die Sache geht und dass man nur Gott bittet etwas. Und du siehst, das erste, einer der Gebote, die rausgegeben worden sind bei diesem König, Daniel, wurde wegen Daniel nur gemacht. Wegen Christen werden Gebote gemacht, das glaubst du gar nicht. Gesetze gemacht, Verordnungen herausgegeben, wegen Christen. 30 Tage niemand anders mehr bitten, als nur den König. Und wer das nicht tut, geht in die Löwengrube. Der bekommt mit dem Teufel leibhaftig zu tun. So. Der Teufel möchte, dass du noch neben Gott vielleicht noch jemand anders auch noch bittest. Den König vielleicht, die Obrigkeit, die Politik, die Bank oder die Banken. Gott will, dass du ihn nur allein hast. Gott ist ein eifersüchtiger und ehrgeiziger Gott. Er möchte, er gibt seine Ehre nicht jemand anders, er teilt seine Ehre nicht, entweder Gott oder niemand. Also er will mit niemandem zu tun haben. Gott mag keine Vermischung. Vermischte Anbetung ist Gott ein Gräuel. Vermischte Anbetung. Und das hängt auch mit Musik zusammen, weil Musik ist neutral. Aber die Musik muss zur Ehre Gottes da sein. Zur Verherrlichung Gottes da sein. Ich mag das Geplärr nicht, sagt der Herr. Auch Krach. Gott wird nicht im Krach angebeten. Obwohl die Stimme des Herrn oder die Anbetung in der Offenbarung Rauschen großer Wasser. Aber im Rauschen großer Wasser, im Wasserfall, da ist Harmonie, da ist System drin. Da ist nicht nur Krach. Als die Israeliten da ihren Gott da feierten, das goldene Kalb, das hörte sich an wie Kriegsgeschrei. Und so viele Christen machen so Kriegsgeschrei und fuchteln in der Luft und die denken, das ist der Sieg des Herrn. Da muss der Sieg kommen. Der Sieg kommt nicht durch welchen Lärm, sondern es muss aus dem Herzen gewirkt durch den Heiligen Geist sein. Der Heilige Geist muss unser Herz bestimmen. Dann fängt der wahre Gottesdienst an. Und dann, wenn nichts so kommt, wenn nicht diese Dinge nicht passiert, aufgrund der Vermischung werden wir schnell verzagt, mutlos. Ach, das hat alles keinen Wert. Und verlieren den Überblick, die Orientierung. Ach, sag doch deinem Gott ab, das bringt das alles nicht. Römer Kapitel 8, Vers 31 bis 33, da heißt es also, was wollen wir dazu sagen? Wenn Gott mit uns ist, dann kann uns niemand besiegen, niemand gegen uns sein. Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott mit uns ist. Gottesdienst ist, dass Gott mit uns, in uns, bei uns, unter uns, neben uns, über uns, hinter uns und vor uns ist. Das ist Gottesdienst. Von allen Seiten umgibst du mich. Ist Gott mit uns, für uns? Das kann sein, wir werden doch vielleicht scheinbar besiegt, also scheinbar und so weiter. Aber Gott lässt sich nicht lumpen. Und du hast vielleicht schon diesen frommen Spruch gehört. Und bitte, du musst immer aufhören und aufpassen, wenn du etwas Frommes hörst. Bei frommen Sachen musst du sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Da hören wir doch aus Hiob Kapitel 1, Vers 21 den schönen Spruch: Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Das sagt der Hiob. Netter, süßer Spruch, aber das ist ein billiger Trostpflaster. Das ist nicht von Gott. Oder verherrlicht Gott nicht? Der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben. Weißt du, gerade bei Beerdigung oder bei Krankheitsfällen, bei großen Nöten, der Herr hat's gegeben. Gräuel an heiliger Stätte. Ich will dich schockieren vielleicht ein bisschen. Weißt du, ich will auch nicht deinen billigen Glauben zerstören dabei. Aber trotzdem muss ich eine Sache kennen. Du musst deine Bibel, oder sagen, du musst deine Bibel sehr gut kennen. Wer hat das gesagt? In welchem Zusammenhang wurde das gesagt? In welchem Zusammenhang wurde dieser Spruch losgelassen? Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Weißt du, du brauchst geöffnete Augen für das Reich Gottes, für die biblischen Wahrheiten. Sonst glaubst du Unsinn zusammen. Sonst glaubst du, dass der Teufel genommen hat. Dass der Teufel das angestellt hat. Dass der Teufel hier den Hiob all das zugefügt, oder dass Gott das dem Hiob alles zugefügt hat. Gott versucht niemanden. Gott bringt niemanden in Probleme. Es ist immer der Teufel. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Weißt du, das sagt man immer, wenn man nicht mal weiter weiß. Das sagt man nur, wenn man weiter weiß. Die Klage Hiobs. Viele Menschen identifizieren sich mit Hiob, also, und sagen, der Herr hat's genommen, der Herr hat's gegeben, und was weiß ich, der Name des Herrn sei gepriesen. Du musst Hiobs Haltung nicht zu deiner Haltung machen. Erstens mal. Bitte pass auf. Hiob spricht hier über seine Verluste. Er spricht über seine Verluste. Nun, wer ist derjenige, der ihm alles genommen hat? Der liebe Gott? Lies mal in Hiob Kapitel 1 von Vers 8. Und der Herr sprach zum Satan. Das ist ein Gespräch mit Gott und Satan. Und der Herr sprach mit Satan, zum Satan: Hast du bemerkt, mein Knecht Hiob? Niemand sonst auf der Erde ist so wie er. Er ist ein ehrlicher und unschuldiger Mensch, der mich ehrt und von allem Bösen fern bleibt. Hast du den Hiob gesehen? Aber Satan antwortete: Hiob ehrt nur Gott dich nur aus einem guten Grund. Du hast ihm um ihn eine Mauer gebaut und seine Familie und alles, was er besitzt, beschützt du. Er dient dir nicht ohne Grund. Du hast ihn gesegnet mit so vielen guten Sachen. Er ist groß und reich geworden an Schafe und Rinder. Aber strecke deine Hand aus und zerstöre alles, was er hat. Er wird dich im Angesicht verfluchen. Hör dieses Gespräch dir an und verinnerliche das mal und hör, was dabei passiert. Und der Herr sprach zu Satan, jetzt hör zu: Nun gut, dann alles, was Hiob hat, ist in deiner Macht, aber seine Seele darfst du nicht berühren. Und da ging Satan von der Gegenwart Gottes aus. Satan ging von der Gegenwart Gottes aus. Alles ist in deiner Hand, sein Besitz, seine Gesundheit, sein Körper, alles. Hat Gott dem Hiob was weggenommen? Hat Gott den Hiob verletzt? Hat Gott ihm einen Schmerz oder ein Leid zugefügt? Der Herr hat nur erlaubt, dass der Hiob belästigt wird vom Teufel. Der Herr hat dem Teufel erlaubt. Der hat die Erlaubnis. Und natürlich, wenn der Teufel eine Erlaubnis irgendwo bekommt, macht er doppelt. Da schont er nicht. Er gibt aber noch eins drauf. Gott will nicht geben und dann wieder wegnehmen, was er dir gibt. Nein, das ist nicht unser Gott, das ist ein falscher Gott. Und so viele Menschen fallen, nur weil sie die Bibel nicht richtig lesen, nicht richtig kennen. Und deshalb, ich biete an, Gemeindebibelschule oder Internetbibelschule. Studiere deine Bibel, dass du eine solide Grundlage hast. Was ist die Bibel? Was sagt das Wort Gottes? Gott hat dann hier, als das alles vorbei war, als der Teufel verloren hatte, hat doppelt entschädigt den Hiob. Weil der Hiob hat es nicht verdient. Er war ein gerechter und gottesfürchtiger Mensch. Gott entschädigt doppelt seine Treue. Ihr Lieben, Gott ist kein Dieb. Und du siehst Götzen im Tempel Gottes. Weißt du, der Teufel ist der Feind Gottes und sucht, dass du alles verlierst, dass du dann es nicht mehr findest und so weiter, und treibt sich rum in der Versammlung und versucht dir das, was Gott dir geschenkt hat, dir zu rauben. Er ist ein Räuber. Das ist ein Götze. Und du denkst, es war der Herr hat's gegeben. Der Herr hat's dir gegeben, und behalte deine Krone, dass niemand deine Krone raube. Weißt du, und dann bist du vielleicht auf Gott verbittert, womöglich. Du hast keine Freude mehr, du denkst, Gott behandelt mich schlecht. Nein, das ist der Satan, der dich schlecht behandelt. Götzen an heiliger Stelle. Das Verderben geht vom Altar aus, Leute. Die Israeliten, nur Gott war ein paar Tage weg mit Moses unterwegs und schon goldenes Kalb. Kriegsgeschrei, Krach, Katzenjammer, Katzenmusik. 1. Korinther 3, Vers 16 weiter. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Du sollst es bewusst werden. Wisst ihr nicht? Mach dir jeden Tag neu bewusst, wenn du morgens aufstehst, Gott, ich danke dir, ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin ein Tempel Gottes. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? 1. Korinther 3, 16. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Du hast eine ganz hohe Berufung. So jemand den Tempel Gottes verderben wird, den wird der Gott heilig ist, den wird auch Gott verderben. Und der seid ihr. Wenn irgendjemand den Tempel Gottes verdirbt, dein Körper verdirbt. Und da gehören auch alle Bereiche. Götzendienst. Götzendienst verdirbt den Tempel Gottes. Rauchen verdirbt den Tempel Gottes. Saufen verdirbt den Tempel Gottes. Fressen verdirbt den Tempel Gottes. Alles ist gut. Weißt du, der Teufel nimmt das Gute und macht aus dem Guten alles Schlechte. Sport verdirbt den Tempel Gottes. Dass Leute sich überfordern. Sich kaputt machen. Sport ist was Gesundes, was Gutes. Bewegung ist was Gutes. Und es gibt noch so viele andere Sachen. Der Tempel seid ihr. Und wer den Tempel Gottes verdirbt, zu viel sitzen, kann auch den Tempel Gottes verderben. Zu viel sitzen, zu viel schlafen, kann den Tempel Gottes verderben. 1. Korinther 6, Vers 19 und bis 20. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Ich steige in das Thema rein. Dass dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, in dem er in euch wohnt. Denn ihr habt nicht von euch selbst, sondern habt alles von Gott bekommen. Ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist. Wir sollen zum Lobpreis Gottes da sein. Wir sollen uns nicht gehen lassen. Sie gehen lassen ist auch Götzen dienen. Ach, alternativ leben. Sich nicht mehr waschen, sich nicht mehr kämmen, sich nicht mehr richten. Das wäre auch so eine Art, ja, sich gehen lassen. Nein, ihr seid ein Tempel Gottes. An uns muss Gott gesehen werden. An uns muss Gott erlebt werden. Unsere Mitmenschen. 2. Korinther 6, Vers 16 sagt, und was hat der Tempel Gottes mit Götzentempeln zu tun? Oder Götzenbildern zu tun? Was hat der Tempel Gottes mit Götzenbildern zu tun? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes, weil er in euch wohnt. Ihr seid der Tempel. Dieser Tempel und dann die Götzen mit in unserem Leben. Wenn wir rau machen, Götzen kommen nur in uns, wenn wir es erlauben. Über dich kann niemand herrschen, dem du keine Herrschaft gibst. Dem du dich nicht öffnest. Mit dem du nicht einverstanden bist. Gott wohnt nicht in Gebäuden von Händen gemacht, Gott wohnt in Menschenherzen. Und deshalb sagte mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Gott will dein Herz haben. Der Tempel Gottes ist kein Menschenwerk, auch kein Satanswerk. Der Mensch ist ein Werk des lebendigen Gottes. Wir sind seine Hände Werk. Und wie Gott uns zubereitet hat, wie Gott uns geführt hat. Götzendienst wäre, indem du was anders tust, als das, was Gott dir gesagt hat zu tun. Das wäre auch schon Götzendienst. Indem du von dem abdriftest, von dem Befehl und Anweisung Gottes. Alles, was Menschenwerk ist und Menschen verherrlicht und Menschen dient, ist Götzendienst. Menschengefälligkeit. Jetzt kann es sein, du Schönheit ist was von Gott, was Gott den Menschen gegeben hat. Aber wenn du das jetzt überspannst und übertreibst und nur den Menschen gefällst, diese Fassade, ist auch Götzendienst. Man erschrickt sich, wenn man das alles so nachdenkt und zergehen lässt und dann meditiert, was ist Gottesdienst und was ist Götzendienst? Wenn wir reden über uns und uns im Mittelpunkt stellen, ist Götzendienst. Dein Ego zu pflegen, ist Götzendienst. Weißt du, du solltest dein Ego in dem richtigen Maß sehen, wie Gott es sieht. Und dann ist es okay. Wenn wir anfangen, Dinge zu tun, die Gott nicht befohlen hat, ist Dämonendienst. Und was die Heiden tun, sie dienen den Dämonen, steht einmal in der Bibel. Gedanken, die nicht von Gott sind, sind von den Dämonen, nicht von Gott. Sind nicht von Gott. Weißt du, Götzendienst. Ich bin so entsetzt über manche Pastoren. Nicht vielleicht nicht Deutsche, aber vielleicht auch internationale Pastoren, die ihr vielleicht auch kennt, die lassen sich nachträglich, nachdem sie Christen geworden sind, sich tätowieren, vielleicht lassen sich sogar eintätowieren, Jesus, wobei klipp und klar in der Bibel drin steht, du sollst deinen Körper nicht mit Brandmal versehen oder tätowieren und so weiter, steht ja in der Bibel. Und wenn du aus dem alten, im alten Leben dich tätowiert hast, ist okay, Gott vergibt es, du hast nichts Besseres gewusst, aber nachträglich, nachdem man schon Christus Geist erfüllt ist, bei anderen Teufel ausgetrieben hat, womöglich, und dann sich tätowieren lassen. Weißt du, wir dienen einem unsichtbaren Gott und keinem sichtbaren Gott. Gedanken, die nicht von Gott sind, verwirren uns, entwürdigen uns, beschmutzen uns, bringen uns zu Fall, bringen uns in Notsituationen, in Unsicherheit, zerstören uns. Wenn jemand verunreinigt den Tempel Gottes, den wird auch Gott verderben. Und der Tempel seid ihr. Also, den wird Gott verderben. Auf den ist ein Gericht beschlossen. Über den kommt das Gericht. Wenn du den Tempel Gottes, also dein Körper, nicht richtig in Form hast, so wie Gottes will, deshalb sagt Paulus, ich will, dass Männer an allen Orten heilige Hände hochhalten. Dass sie immer im Gebet sind. Immer in Demut sind vor Gott. Wenn wir nicht vernichtet werden möchten, müssen wir darauf gucken, dass wir nicht verunreinigt werden. Durch nichts und gar nichts. Es reicht schon, wenn Götzen aufgestellt werden. So heimlich. Irgendwo, so nebenbei. Du sagst, es ist ja nicht schlimm. Ich will niemanden beleidigen. Ich will auch niemanden kränken. Du kannst machen, was du willst, aber du musst den Herrn fragen. Herr, ist das, was ich tue, Götze oder nicht? Wenn man so von seinem Partner oder Partnerin Bild anstellt und oder von Sohn, ich kenne ein paar ältere Leute, deren Sohn im Krieg gefallen ist oder im Stalingrad geblieben ist, die stellen dann ein Bild und ein Foto an, zünden eine Kerze an, immer zum Geburtstag und so weiter, vielleicht auch manchmal mehrmals im Monat, also und denken, weißt du, die Seele ist bei Gott. Die Verstorbenen sind bei Gott. Wir sollen keinen Totenkult betreiben. Es ist gut, dass du deinen Lieben dann irgendwo an der Wand hängst und sagst, das war mein Mann. Es war so schön für mich in Russland zu sehen, wenn ich so Frauen besucht habe, da kam ich, ein paar Mal ist mir aufgefallen, als ich da so zum Mittagessen eingeladen war, und dann hängt ein Bild von einem Mann an der Wand, und dann sage ich, Schwester, wo ist dein Mann? Der ist bei Jesus. Naja, habe nichts dabei gedacht. Das nächste Mal, bei der nächsten Person, wo wir wieder zum Mittagessen eingeladen sind, ist auch wieder so ein Fall, weil dort sind die Leute durch die Chemie und was weiß ich alles, durch die Arbeit, Industrie und Kommunismus, sehr früh die Männer verstorben und verbraucht. Und so, ja, mein Mann ist bei Gott, bei Jesus. Jetzt wusste ich, die sind alle bei Jesus, die sind gestorben. Die sind nicht tot, die sind bei Jesus. Unsere Lieben sind bei Jesus. Deshalb, wir brauchen keine Totenverehrung, weil die Leute, die wir gekannt haben, die wir geliebt haben, die mit uns zusammengegangen sind, die sind alle bei Jesus. Und ich danke Gott, dass sie bei Jesus sind. Meine Mutter ist bei Jesus. Dein Vater ist vielleicht bei Jesus. Und dein Mann oder deine Kinder sind bei Jesus, wenn sie nicht mehr leben. Und dann kannst du dich Jesus übergeben. Aber Tote können uns beherrschen. Totenmessen lesen, was weiß ich dann, was da alles noch kommt. Jesus hat zweimal den Tempel in Jerusalem gereinigt. Bei uns muss er vielleicht 20 Mal reinigen. Ja, das reicht zweimal nicht. Weißt du, da hat sich so viel eingeschlichen. Da hat der ein Händler seinen Stand aufgebaut, der nächste daneben, und das ging dann permanent weiter. Ein Stand nach dem anderen wurde dann aufgebaut. Alles was, ja, das war gut. Weißt du, man sollte ja das Geld eintauschen. Man konnte nicht mit dem heidnischen Geld Opfer kaufen, nein, ist ein guter Zweck. Der Teufel kommt immer mit einem guten Zweck. Der kommt nicht plump, dass er uns da irgendwo so einen Götzen unterjubelt. Nein, er kommt mit einem guten Zweck, mit guter Absicht. Das ist notwendig, das musst du haben, das musst du gelesen haben, gesehen haben. Alles, was Gott ergänzt, ist Götzendienst. Was Gott ergänzt in irgendeiner Art und Weise. Und was hat der Tempel Gottes mit den Götzen zu tun, ist die Frage. Was hat der Tempel Gottes mit den Götzen zu tun? Der Tempel Gottes darf nicht zum Götzentempel verkommen. Es kann sein, dass irgendwas reinkommt in unserem Leben, und alles, was irgendwie als Götze in unserem Leben sich eingeschlichen hat, da hat der Satan Anrechte. Da hat Anrecht an uns. Wie kann das nur passieren, dass wir so Anrechte dem Satan geben? Es kommt ganz harmlos, wir lassen etwas zu. Wir denken noch, das ist nicht so schlimm. Harmlos, ja, gar nicht schlimm. Wir nehmen es auf, wir tun es vielleicht manchmal sogar aus Mitleid, und schon ist etwas unterjubelt. Also Götzen von englischen Idols, Idole. Wie schnell haben wir so ein Idol, so ein Superstar? Und Götzendienst ist, wenn in dem Augenblick, wo du jemand als Vorbild nimmst, ist schön, Vorbilder zu haben. Und es ist gut, Vorbild zu haben. Paulus sagt halt, meine Nachahmer, so wie ich Christi Nachahmer bin. Aber jetzt so ein Idol sich vorzunehmen, so ein Superstar, ob es jetzt ein Frommer ist oder Musiker ist oder was er auch immer ist, wir sollen Christus nacheifern, Christus kopieren, Christus nachahmen. Alle Idols oder Idole sind nichts anderes als Abgötter und fangen mit einer Idee an, mit etwas Ideales. Und so schnell neigen wir, ich möchte so sein wie er. Unser Ziel soll es so werden, wie Jesus war. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist so seine Natur. Und alles andere, was ihn übersteigt, ist Sünde. Ist Rebellion gegen Gott. Sünde ist Rebellion gegen Gott. Und wir frönen dann einem unbiblischen Menschenideal. Und manchmal ist es nur ein Schweinehund, der da residiert. So ein Tyrann oder ein Diktator oder einer, der nur einfach drauf geht. Und ich denke, so vieles, was wir heute gang und gäbe so in der Christenheit haben, ich spreche von Christenheit, hat ihre Wurzel in der Freimaurerei, ist eine Ausgeburt der Freimaurerei heute, hat nichts mit Gott zu tun. Diese ganzen Ideale, tu Recht und Humanismus und Menschlichkeit. Wenn du ein wahrer Christ bist, bist du menschlich, bist du human, bist du nett, bist du freundlich, bist du edel, sogar noch edler, wie sie alle zusammen. Und die Freimaurer versuchen überall einzudringen, eine neue Weltordnung zu machen. Brüder, wir sind Brüder. Du kannst mit der Welt nicht Bruderschaft haben. Wir können nicht mit Ungläubigen am gleichen Joch zu ziehen. Das geht nicht. Die meisten Christen merken den ganzen Schwindel auch nicht, weil sie den Heiligen Geist nicht haben, weil sie keinen Durchblick haben. Deshalb erlauben sie, ja, wir müssen mit allen eins sein, wir müssen mit allen einverstanden sein. Und dann erlauben wir alle Religionen. Wir müssen die anderen tolerieren. Aber wenn du ein Christ bist, akzeptierst du die anderen. Aber du lässt niemand in dein Leben rein. Lässt niemand in dein Leben bestimmen und dein Leben kommandieren und dein Leben kontrollieren. Blinde Christen folgen Blindenleitern. Ich denke, jetzt der Herr Obama, der hat jetzt diese Tage den Dalai Lama empfangen. Wenn es möglich wäre, der würde sogar noch den Teufel empfangen. Der würde den Teufel empfangen. Weißt du, nur einfach zu zeigen und zu provozieren und was weiß ich, da wird alles empfangen. Und mit Empfangen fängt es an. Du empfängst Jesus. Und ich sag, schau an, wenn du die Politiker anschaust, wen sie alles empfangen. Die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los. Und er tut natürlich lieb und brav und so weiter, aber das ist alles gar nicht. In Wirklichkeit ist er ganz was anderes und will auch was ganz anderes. In 1. Korinther 10, Vers 14 heißt es, flieht dem Götzendienst. Nicht den Götzen, flieht dem Götzendienst. Dass man den Götzen nicht dient, dass man die gar nicht empfängt. In der Bibel heißt es, du sollst einen Irrlehrer nicht einmal grüßen und nicht einmal ins Haus nehmen, denn das färbt bei dir ab. Wenn du mit jemandem sich unterhältst, du bist wie ein Chamäleon, du färbst ab. Du bist grün oder blau oder lila. Du nimmst ihre Dummheiten, ihre Torheiten an, ihren Unglauben oder Glauben, egal was es ist. Die Bibel sagt, flieht dem Götzendienst. Nicht. Ich habe die Bibel extra angeguckt, mir heute Morgen noch. Ich habe gedacht, das kann es nicht möglich sein. Eigentlich müsste richtig heißen, fliehe der Sünde. Hat mit Sünden nichts zu tun. Es steht nicht in der Bibel, dass wir der Sünde fliehen sollen. Wir sollen dem Götzendienst fliehen. Und das ist die schlimmste Sünde wahrscheinlich. Flieht dem Götzendienst. Ihr könnt nicht Gott und Mammon gleichzeitig dienen. Heute läuft ohne Geld nichts mehr. Und es ist eine alte jüdische Tradition. Alles ist käuflich, alles kann man sich kaufen, für alles muss man bezahlen. Die Juden bezahlten sogar fürs Lügen, indem sie die Kriegsknechten Geld boten und sagten, sag bitte, wir haben geschlafen und man hat ihn uns geklaut. Und sie haben Geld bezahlt und wahrscheinlich nicht wenig. Sie bezahlten die Kriegsknechte, heißt es, also die Wächter. Die Wächter werden bezahlt, die Wächter werden gekauft, damit sie weiter Lügen verbreiten. Und das Volk verdummen. Hütet euch vor den Götzen. 1. Johannes 5, Vers 21. Damit hört Johannes auf, seinen Brief. Hütet euch vor den Götzen. Und dann heißt es Amen. Hütet euch vor den Götzen, so sei es. In den alten Qumran-Texten ist es interessant, da heißt es unter anderem, hütet euch vor den Götzen des Herzens. Hütet euch vor den Götzen des Herzens. Das klingt sehr gut, sehr biblisch. Die Menschen von dem wahren Glauben werden abgebracht vom Herzen aus. Hütet euch vor den Götzen des Herzens. Also diesen Götzen, die im Herzen drin sitzen in einem Menschen. Götzen des Herzens, das sind die schlimmsten Götzen. Nicht irgendwo im Wohnzimmer stehen, in der Vitrine, sondern Götzen, denen wir besonders zugeneigt sind. Was es auch immer sind. Ich habe es noch nicht gesagt, was ein Götze ist. Oder nicht viel. Aber Sachen, denen wir zugeneigt sind, sehr so verbunden. Götzen, die unseren Alltag kontrollieren. Götzen, die bei uns ganz hoch oben stehen. An erster Stelle. Der erste Gedanke, wenn wir morgens aufwachen. Götzen sind das, wofür wir bluten, schuften, arbeiten und verbluten womöglich. Denen wir alles opfern würden. Dem wir alles unterordnen. Für die, das uns nicht zu viel ist. Das sind die Götzen des Herzens. Da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das sind die Götzen, die wahren Götzen. Nach 1. Samuel 12, Vers 21. Es sind die eitlen Dinge, das sind die Götzen, die nichts nützen, die niemand was nützen, die niemand was geben, die immer nur haben wollen, aber du bekommst kein Feedback, nichts zurück. Götzen sind eigentlich, kann man auch übersetzen, mit Nichtigkeiten, mit Nichtse. Und Nichtigkeiten bedeuten also gar nichts. Gar nichts, das bringt nichts. Sie sind zwar ähnlich, die sehen so gut aus, aber sie sind nichts, damit kannst du nichts anfangen, hast nichts davon. Die beantworten auch nicht deine Gebete, obwohl sie Ohren ganz groß haben, eine lange Zunge und haben doch nichts zu sagen. Das sind Götzen. Äußerlich stellen sie was dar, was Wuchtiges, aber da ist überhaupt kein Innenleben, keine Substanz. Die enttäuschen dann deine Erwartungen. Und deshalb haben wir so viele Christen mit enttäuschten Erwartungen. Ja, ich habe gebetet und es ist nicht passiert. Du hast zu Götzen gebetet, statt zum lebendigen Gott. Dein Herz war nicht richtig eingestellt. Das Herz braucht eine richtige Einstellung, also Götzen des Herzens. Mir gefällt diese Qumran-Auslegung. Die Götzen des Herzens betrügen dich, zerstören dein Glück, führen dich auf falsche Wege, nehmen dir deine Orientierung weg, bringen dich sogar in den Tod und berauben dich der Herrlichkeit Gottes, die du brauchst und verdient hast. Ihr seid der Tempel Gottes. Und der Herr sagt in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Den einen wird er lieben und den anderen wird er hassen. Was könnten so Götzen des Herzens heute für dich und mich sein, dass wir anbeten und so weiter, so. Was könnten es sein? Und ich habe rausgekriegt, das ist gar nicht viel. Eines der Götzen des Herzens ist ich, mein, mir. Ich. Götzen des Herzens, ich. Ich bin wichtig. Mich haben sie nicht gegrüßt. Über mich reden sie blödes Zeug. Mich kritisieren sie. Ich bin verletzt. Ich bin krank. Ich nicht, weil ich keinen Platz für diesen Ich habe. Ich. Ich will alles haben. Ich will gesegnet werden. Ich will in den Himmel kommen. Das sind die Schlüsselworte des modernen Götzendienstes. Ich, alles muss mir untertan sein. Du sagst, das ist Bruder Matthäus, das ist ein uralter Hut, uralte Sache, dieses Ich. In Lukas 9, 61 und Matthäus 8, 21. Herr, erlaube, ich will dich schon nachfolgen. Herr, erlaube mir, dass ich zuerst mal meinen Vater beerdige oder mich von meinem Vater verabschiede. Oder, dass ich meine Ochsen ansehe. Erlaube mir, dass ich, und du siehst, ich habe Acker gekauft, ich will mal das Grundstück sehen. Dann kann ich dir nachfolgen. Du siehst, also ich, du brauchst, holst beim Herrn ein Erlaubnis. Herr, ich will schon dir nachfolgen, aber erlaube mir, noch zu heiraten wenigstens, noch ein paar Kinder in die Welt zu setzen. Erlaube mir, ein Haus zu bauen. Herr, ich will dir dienen, aber erlaube, dass ich meinen Beruf auslerne, dass ich das noch mache. dass ich noch wenigstens ein paar Euro auf die Kante legen kann. Dass ich meinen Ochsen noch sehe oder einen Esel oder ein Auto oder sonst noch was. Götzen des Herzens, das sind unsere Vorlieben so. Was vor der Liebe zu Gott steht, Vorlieben. Wo sich alles um diese Sache dreht. Und was wir tun, wir frönen einer hemmungslosen Anbetung des Ichs. Schau die westliche Christenheit an. Ich sitze ganz hoch auf dem Thron. Wenn ich nicht beachtet werde, gehe ich in eine andere Gemeinde, wo ich mehr beachtet werde. Wenn ich nicht anerkannt werde, wenn ich mich nicht profilieren kann. Weißt du, ich weiß nicht, ob du schon in so einem Spiegelsaal mal gewesen bist. Weißt du, wenn du in so einen Spiegelsaal reinkommst, von allen Seiten umgibst du dich. Weißt du, von allen Seiten. Und wir wollen gerne am liebsten im Spiegelsaal uns bewegen. So, die Gemeinde soll unser Spiegelsaal sein. Überall sieht man nur sich selbst und betrachtet sich selbst in so einem positiven Licht. Selbst im Gottesdienst, man beweihräuchert sich selbst. Selbst im Gebet, Herr, ich brauche das. Herr, ich muss es haben. Herr, segne mich. Selbst in jedem Gespräch jagst du nach Anerkennung und der Verwirklichung des Ichs. Es gibt Christen, die wollen bei jeder Hochzeit die Braut sein und bei jeder Beerdigung die Leiche. Ja. Philipper Kapitel 2, Vers 20 und 21, da klagt Paulus. Paulus ist auch sehr traurig. Also sagt nicht, dass so etwas, was erst jetzt im modernen Christentum gibt. Nein, das gab es schon damals, vor 2000 Jahren, Philipper 2, 20. Denn sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christus ist und Christus meint. Das ist Götzendienst. Denn sie suchen alle das Ihre. Wenn du zusammenkommst, um was geht es dir? Eigentlich, wenn wir zusammenkommen, soll es um Gott gehen, im Gottesdienst. Es soll um die Ehre Gottes gehen. Du sollst vergessen, dass die Heizung nicht funktioniert. Du sollst vergessen, dass das Licht nicht da ist, dass der Text nicht da ist. Du sollst alles vergessen. Es geht um Gott. Du sollst vergessen, ob der da ist oder jener da ist, ob überhaupt jemand da ist. Es geht ja um Gott, nicht um mich und dich und uns und mein und unsers. Es geht um Gott. Das ist Gottesdienst. Aber ich habe dann jedermann mal in der Gemeinde in Heilbronn gehabt, der hat immer Gott gedankt und so weiter, aber dann hat er immer noch so einen Schlenker ausgeführt. Herr, und du möchtest auch die segnen, die nicht da sind. Und bei denen sein, die sollen doch herkommen. Verstehst du? Die sollen ja herkommen. Nicht, dass wir an die denken, und Herr, und der hat, ist nicht gekommen, und der ist nicht gekommen, dann hat er immer geklagt. Du kommst ins Klagen, wenn du anfängst, all die Menschen zu denken, die nicht da sind und da sein sollten. Vergiss es. Hauptsache ist, wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist und du da sind. Das reicht vollkommen. Mehr brauchen wir nicht. Die Trinität Gottes und dann reicht es. Aber sie suchen alle das Ihre und nicht das, was Christus ist. Sie wollen Geschäfte machen. Sie wollen ihre Vorteile. Sie wollen ihr Glück. Viele gehen nur von Gemeinde zu Gemeinde, um irgendwie einen Partner zu finden. Auch der Fall. Oder sie suchen Einfluss, sie suchen Ehre, sie suchen ihren Ego zu verwirklichen. Der Glaube ist mehr als nur frommer Betrieb. Ist Liebe zu Gott. Du sollst den Herrn lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften und alles, was in dir ist, heißt es in einer anderen Übersetzung. Alles, was in dir ist. Und was ist in dir? Götzen des Herzens sind heimliche Götzen. Die sieht man nicht. Da müssen wir mal das Herz aufmachen und röntgen. Es sind versteckte Götzen, so heimliche Götzen, die im Hinterkopf irgendwo sitzen. Es sind unsichtbare Götzen, verschleiert. Die darf man gar nicht ansprechen. Ich werde nie vergessen, ich war kurz in Stuttgart Pastor in der Gemeinde. Dann kommt einer, ich habe gesagt, wir müssen Opfer aufnehmen, wir müssen Kollekte aufnehmen und wir müssen Zehnten zahlen in der Gemeinde, damit die Sache Gottes weitergeht. Dann steht er auf und sagt, man hat Geld, man redet nicht über Geld. Und dieser Mann ist gestorben. Und hinterm Schrank, als ich seinen Schrank abgebaut habe bei diesem Mann, der hat ja gar keine Angehörige gehabt, hinter dem Schrank hat er 70.000 Deutschmark gehabt. Das wäre sein Zehnter gewesen, dass er Gott bestohlen hat. Aber über Geld redet man nicht. Und so weiter. Nein, sobald du Götzen ansprichst, werden die Leute allergisch. kribbelt oder irgendwie was, es wird heiß, ungemütlich. Weißt du, sobald nicht nach deiner Pfeife getanzt wird oder nach deiner Vorstellung, da regen sich die Götter oder Götzen, die Dämonen. Und wehe, wenn du an solche Leute mal geratest, die so Götzendiener sind. Weißt du, sie sind ganz brav und ganz nett und so weiter. Aber leg den Finger an die wunde Stelle und sag, was los ist. Dann verraten sie einen. Dann spucken sie einem ins Gesicht. Dann brechen sie jede Beziehung mit dir ab, unterstützen dich nicht mehr. Und dann lassen sie sich fallen wie eine heiße Kartoffel. Dann reden sie mit dir nicht mehr 3 Wochen oder länger, 30 Jahre. Wehe, wenn du die Sache mit dem Namen nennst. Deshalb, ich spreche gerne Teufel. Da kann jeder sich rein interpretieren, was er will. Warum? Da versündige ich mich auch nicht. Und tue auch niemand weh. Das ist immer der Teufel, der Urheber. Aber, weißt du, in dem Augenblick, wo du bestimmte Sachen erwähnst, so im Gespräch, du, das ist nicht richtig, was sie da machen. Weißt du, der Mensch will normalerweise, der alte Ego, der will ja gelobt werden, anerkannt, betrachtet, geschmeichelt, gestreichelt, geschmiert werden. Er will alle hinter sich haben, will ein bisschen Belustigung. Sie werden sich Lehrer aussetzen, die ihnen so erzählen, wonach ihnen die Ohren jücken. Das ist auch Götzendienst. Dass du Predigten nur hören willst, die dich aufbauen. Du solltest auch Predigten hören, die dich mal zermürben, die dich fertig machen. Ich sag, bei solchen Predigten lernst du mehr als nur bei solchen, die dich aufbauen, die so die Leviten so verlesen. Das sind erst Leviten, das kommt von Priestern, so diese Priestersprache. Weißt du, die sagen dir, wo es lang geht, was Gott nicht gefällt. Aber das stört also den alten Menschen. Der alte Mensch möchte nur in Ruhe gelassen werden. Götzen wollen nur in Ruhe gelassen werden, wenn sie in deinem Herzen sind, die Götzen des Herzens. Der Götze des Herzens, was kann das noch alles sein? Es steht auf jeden Fall alles, oder ist alles, was im krassen Widerspruch zu Jesus steht und zu der Selbstverleugnung. Zu der Selbstverleugnung. Man will die Mega-Church bauen, diese große Kirche, aber der Herr Jesus sagt, wo 2 oder 3 zusammenkommen, da will ich mitten unter ihnen sein. Am liebsten möchte man so einen großen Turm bauen, der bis in den Himmel reicht, wie dir damals zu Babylon. Die Götzen des Herzens, die wollen sich nur verwirklichen. Aber der Herr Jesus wollte Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Wie mache ich das? Sich selbst, ich kenne das nicht, ich will das nicht, ich brauche das nicht und so weiter. Ich verzichte darauf. Das wäre Selbstverleugnung. Ich brauche das alles gar nicht. Und in dem Moment, wo du das alles nicht brauchst, kriegst du das alles. Die Leute sind nur dumm. Die haben es nicht gemerkt. Abraham suchte Gott zu ehren und Gott groß zu machen. Das waren die Zeit, er war ein Zeitgenosse von den Babyloniern. Die Babylonier wollten sich einen Namen machen, der nicht vergeht, der ewig bleibt, der groß wird. Wir. Und Abraham, der macht nur Gott, will Gott ehren, will Gott gefallen. Und Gott macht ihm groß. Und Gott macht ihn zum Namen, gibt ihm einen großen Namen. Und er ist Vater so vieler Völker und so vieler Menschen, Menschenrassen und Gruppen, weil er Gott geehrt hat. Wenn du Gott ehrst und dich nicht kümmerst, wie groß dein Name und wie oft er in den Zeitungen steht oder erwähnt wird in den Medien oder wie oft du zum Interview gefragt wirst. Wichtig ist, dass Gott dich fragt und Gott sich mit dir unterhält und dich interviewt und dich befragt. Das ist so wichtig. Götze des Herzens, der will immer groß rauskommen, immer der Größte. Schon bei Christen ist es so, wer ist der Größte, wer wird Herr? Meine Söhne, lass den einen links und den anderen rechts. Jetzt stell dir mal vor, der hätte 8 Söhne gehabt. Herr, lass meinen Sohn den einen da und so weiter. Und wer ist der Größte? Und was sagt Jesus, wer der Größte ist? Der die Toilette putzt. Der Größte ist euer aller Diener. Man will immer der Beste sein. Götzendienst ist immer, ich will der Beste sein. Und Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Du siehst also, da ist das Ich sehr groß, das fromme Ich. Pharisäertum. Das ist Götzendienst. Pharisäertum ist purer jüdischer Götzendienst. Schriftgelehrtentum ist purer Götzendienst. Wir verstehen die Bibel richtig. Wer bist du, wer bin ich? Der Heilige Geist versteht die Bibel, Leute. Er ist der beste Schriftausleger. Weißt du, aber der Götze des Herzens will alles haben, will immer im Rampenlicht stehen, will über alle Macht und Autorität haben, über jeden Dämon, über jeden Geist, über jede Fürsten und Gewalten und so weiter. Die Götzen des Herzens will, dass man an ihn glaubt, dass man ihn lobt. Sie machen schon gut die Sache. Und wehe, du kritisierst es. Und wehe. Dem Götzen des Herzens geht es immer um Materialismus, immer um Äußerlichkeiten. Bin ich richtig? Sieht gut aus? Das ist perfekt. Nein. Es geht immer um Sinnlichkeit. Weißt du, dass die Sinne was erleben. Und Leute, da sind die Charismatiker sehr stark befallen von dem, dass man was erlebt. Wir wollen was erleben. Power, Power, Power. Aber in dem Moment, wenn du zu Gott kommst, bist du so geladen, dass du explodierst. Aber die Pfingstler, ich liebe die Pfingstler, ich liebe die Charismatiker, aber die sind so auf die Sinnlichkeit aus. Weißt du, heute geht's los. Aber bei Gott, wenn Gott Raum gewinnt, dann geht's los. Es geht nicht, dass jetzt Prophetien am laufenden Band passieren, Segnungen am laufenden Band passieren, dass die Leute umfallen wie Mehlsäcke. Es geht nicht um das alles. Es geht, ist die Gegenwart Gottes da. Es geht nicht um irgendwelche Erscheinungen, irgendwelche Erfahrungen, irgendwelche Erkenntnisse. Es geht darum, dass Gott einen berührt. Es gibt so viele Götzendienste in frommer, charismatischer, pfingstlicher, freikirchlicher, katholischer, evangelischer Verkleidung. So viel. Jesus sagt, es werden nicht alle, die zu mir Herr, Herr sagen, in das Reich des Vaters kommen, sondern die den Willen meines Vaters tun. Weißt du, es ist oft so, Jesus, der hat keinen Raum, der hat keinen Platz, der steht vor der Tür draußen. In 1. Korinther 10, Vers 20, da heißt es, ihr könnt nicht zum Tisch des Herrn und zum Tisch der Dämonen gehen. Ihr könnt nicht von beide Tische essen. Und das ist, wenn man auf zwei Hochzeiten tanzt. Wenn man Gott und die Welt liebt. Ihr könnt nicht zum Tisch des Herrn gehen, zum Abendmahl und da schlürfen und dann zum Tisch der Dämonen gehen und dort eure Kraft und eure Energie holen. Du kannst nicht zum Wahrsager gehen und du kannst nicht Wort Gottes lesen. Du kannst nicht beides zusammen. Ihr könnt nicht Speisen Gottes essen und die Speisen dann der Dämonen schlucken. Wenn jemand den Tempel Gottes verunreinigt, den wird Gott verderben. Und wie oft schlucken wir zweideutige, fragliche, undefinierbare Sachen? Götzendienst schließt alle Sünden eigentlich mit ein. Deshalb wird nicht flieht der Sünde, sondern flieht im Götzendienst. Wenn du Gott an erster Stelle hast, dann hast du, was du brauchst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, dann wird euch solches alles zufallen. Das Grundübel der Christenheit, der Menschheit grundsätzlich, ist Götzendienst. Schlimmer als Mord, Ehebruch, Lüge, Diebstahl. Schlimmer, viel schlimmer. Wer Götzendienst betreibt, der bekommt den puren Zorn Gottes zu spüren. Die Bibel ist voll davon. Ich möchte nicht auf diese Seite groß eingehen. Wer Götzendienst betreibt, der ruft alle Dämonen auf sich zu. Die kommen wie zugeflogen. Götzendienst ist Öffnung für die unreinen Geister, wer den Tempel Gottes verunreinigt. Weißt du, auf der einen Seite treibst du ein paar Dämonen raus oder einer geht raus und da kommen sieben andere, wenn das Haus nicht bewohnt ist. Weißt du, ein leerer Zustand des Herzens, leeres Leben, ohne Heiligen Geist. Das ist Einladung an die Dämonen. Da wohnt niemand, wir besetzen dieses Haus heute. Und dann nimmt er sieben andere, die stärker ist wie er selbst oder schlimmer wie er selbst. Götzendienst und Götzendiener ruinieren ihr eigenes Leben, ohne dass sie merken. Also, wenn du bestimmte Lehre vertrittst, ja, wir brauchen den Heiligen Geist nicht. Du brauchst den Heiligen Geist sehr bitter und sehr nötig. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurde? Fragt Paulus die Epheser. Ja, wir haben die Taufe des Johannes. Wir sind getauft. Die Taufe reicht nicht aus. Du brauchst den Heiligen Geist. Götze ist Schatz. Götze ist das, was du so begehrst und was du sogar ablehnst, kann auch Götze sein. Das will ich nicht haben, das ist vom Teufel. Götze ist das, wonach du dich immer sehnst, was du immer verlangst, worüber du immer sprichst, das ist Götze. Und das kommt aus dem Herzen raus. Wes das Herz voll ist, worüber du sprichst, was dir ganz wichtig ist, was dein Leben bestimmt, was dich, dein Leben ausfüllt, wem du vollkommen vertraust, das ist ein Götze. Wenn du dem Bruder, der Schwester vertraust, mehr als Gott, ist Götzendienst. Wenn du dem Pastor, sogar wenn ich das bin, mehr vertraust wie Gott, ist Götzendienst. Purer Gott, Götzendienst. Ich möchte dein Vertrauen nicht haben. Vertraue Gott, schau auf Gott, hör auf Gott, lass ihn reden, lass ihn wirken. Alles, wem du absolut gehorchst, ist Götzendienst. Du, das ist, wir neigen alle dazu. Wenn schon die alten Israeliten vor 4000 Jahren dem verfallen sind mit dem goldenen Kalb, wie viel mehr 4000 Jahre danach? Das alles, oder dem du nicht sein kannst, ist Götzendienst. Götze ist das, was dein Herz, dein Leben, deine Gedanken kontrolliert. Natürlich kann es Okkultismus und Astrologie sein und Magie und Horoskope. Manche können morgens gar nicht aufstehen, aus dem Haus gehen. Ich muss mein Horoskop lesen. Was sagt mein Horoskop heute? Obwohl das alles nur Gaukelei ist. Aber Gaukelei kann auch Götzendienst werden. Gott will dein Schicksal bestimmen. Du sollst lieber auf die Knie gehen und sagen, lieber Gott, was ist heute für mich dran? Wo werden wir beide hingehen? Was werden wir tun? In deinem Herzen sollte nur Platz für Gott sein. Weißt du, dein Herz ist klein. Niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Dein Herz ist so klein. Da ist kein Platz für irgendwelche Priester, für irgendwelche Spezialisten. Da ist nicht einmal Platz für irgendwelche Gaben und Geschenke. Es soll nur Platz für Gott sein. Geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und rede mit Gott allein. Und der, der ins Verborgene sieht, wird sie öffentlich vergelten. Die Götzen des Herzens, das können deine Vorstellungen sein, deine Tradition, deine Erziehung. Gott will dich segnen über Bitten und Verstehen, also das übersteigt alles. Deine ganze Einbildungskraft, aber die kann Gott begrenzen. Deine Vorstellung kann Gott begrenzen, dass du Gott in eine Schachtel reinpresst. Jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Die Christen werden mich nicht verstehen, die werden mich steinigen womöglich. Aber sollen sie, ich werde auch wieder auferstehen. Weißt du, und jetzt, ich komme zu einem Punkt. Gott prüft unser Herz und Gedanken. Gott prüft sogar unsere Nieren. Abraham musste sogar seinen lieben Isaak opfern. Geschwister, Gott wollte sehen, wie er zum Isaak steht. Isaak. Ein hartes Stück, es ist das Härteste, was in der Bibel überhaupt steht. Das, worum er gebetet hat, worum er geglaubt hat, das muss er opfern. Sogar deine Gebetserhörungen können deine Götzen werden. Sogar die ganzen Verheißungen können für dich Götzen werden. Die ganzen Segnungen können für dich Götzen werden. Bist du bereit, aus Liebe zu Gott, deinen Isaak, der das alles symbolisiert, sogar das ganze Volk Gottes, in Isaak war das ganze Volk Gottes, da war Jesus, da war David, da war Moses, da war Jeremia, da war Petrus, da waren all die danach kommen werden. Bist du bereit, auf das alles zu verzichten, zu pfeifen und sagen, Gott, ich liebe dich über alles in der Welt? Nur dich, Gott. Auch das Volk Gottes darf dir nicht zum Götzendienst werden. Auch die Gemeinde kann dir zum Götzendienst werden. Verstehst du, dass du sagst, ich brauche das alles. Mein Isaak, ich habe um die Gemeinde habe ich gebetet und Gott hat mir die Gemeinde geschenkt. Sei froh, dass er dir geschenkt hat. Aber das darf nicht vor Gott kommen. Das darf nicht vor Gott kommen. Der Tempel Gottes und dann die Götzen. Solche Herzensgötzen können Erfahrungen sein, Erlebnisse, was du sagst. Und dann überall erzählst, was du alles erlebt hast. Und dann betreibst du Seelenstriptease. Und erzählst, wie oft du das getan hast und wie das war und wie Gott dir vergeben hat und wie gut der Herr war. Deine persönlichen Erfahrungen geht die Welt gar nichts an. Wenn du Zeugnis gibst, dann solltest du nur sagen, ich preise Gott, er ist gnädig, barmherzig und gütig und langmütig und. Preise Gott. Und wir stellen uns gerne so in den Mittelpunkt. Ich habe gebetet, ich habe geglaubt, ich habe Gott vertraut. Ich habe zum Herrn gehalten, ich habe es durchgehalten. Nächstes Mal fällt es durch. kannst du es auch erzählen? Ich bin durchgefallen, ich habe versagt, ich lag auf der Nase. Aber auch das wäre verkehrt. Weißt du, ich danke Gott, dass ich faste und bete und was ich alles mache. Das ist Götzendienst. Fasten kann auch Götzendienst werden. Beten kann auch Götzendienst werden. Bist du bereit, alles auf dem Altar zu legen? Soli Deo Gloria, alles meinem Gott zu ehren. Deine Gebetserhörung, deine Durchbrüche, deine guten Eigenschaften, die guten Werke und Leistungen. Herr, was habe ich schon alles für dich gemacht und wie habe ich das alles gebaut? Deine Abstammung. Bist du bereit, deine Abstammung, deine Bildung auf den Altar zu legen? Ich achte für alles für Kot. Du kannst Gott nicht dienen, solange du da so deine Titel und ist alles gut. Alles, ist das alles perfekt? Aber die dürfen unser Leben nicht bestimmen. Deine Ordination, deine Bibelverständnis, deine Idee, deine Visionen. Bist du bereit, deine Visionen zu opfern? Und was passiert, wenn die nicht wahr werden? Wenn die sich nicht erfüllen, dann stirbst nicht, wenn die auf dem Altar liegen. Dann sind sie schon bereits geopfert. Götzen des Herzens, bis das Herz voll ist. Das Herz ist der wahre Tempel, wo nur Gott drin wohnen will, wo Gott nur reden will, wo Gott zu dir persönlich reden will, wo niemand dazwischen funken darf und fummeln. Er sagt, gib mir dein Herz. Wir können Gottes Herz erst richtig verstehen, begreifen, wenn wir ihn von Herzen lieben und also absolut lieben. Dein Leben ist so das Spiegelbild deines Herzens. Da soll es mal drin ausleuchten und erklären, welche Herzensstellung du einnimmst. Eine Person mit falscher Herzensstellung kann beim besten Willen keine Hilfe annehmen, keine Hilfe begreifen, keine Hilfe verstehen. Ja, ihr meint immer böse mit mir. Nein, wenn du eine richtige Einstellung hast, da wirst du für alles dankbar. Zuerst müssen, bevor Gott uns etwas schenkt, etwas tut, etwas wirkt, müssen die ganzen Götzen ausgeräumt werden. Aus dieser Rumpelkammer unseres Herzens. Und da muss der Thron zuerst mal für Gott freigemacht werden. Und dass man sagt, Herr, setz du dich jetzt auf den Thron, regiere du von hier aus, bestimme du mein Leben von hier aus. In der Bibel lesen wir so schön, und der Herr tat der Lydia das Herz auf. Die Lydia, die Purpurkrämerin in der Bibel. Und der Herr tat ihr das Herz auf. Gott muss uns das Herz auftun, dass alles mal rauskommt zuerst einmal. Das war eine Purpurkrämerin. Das war eine Händlerin, die Purpur verkauft hat. Schöne, sanfte, weiche Kleider verkauft hat. Seidenkleider oder Purpurkleider. Da ging es nur um Äußerlichkeit. Die war eine ganz modebewusste Dame. Und Mode kann auch bei den Damen zum Götzen werden, in aller Liebe. Alles kann zum Götzen werden. Und diese Purpurkrämerin, der Herr tat ihr das Herz auf. Ihr ging es plötzlich nicht mehr ums Äußerlichkeiten, ihr ging es um das Innere. Ihr ging es um das Innere. Und erst als innen drin alles stimmte, nahm ihr Leben eine ganz andere Richtung. Fing ihr Leben an, sich zu entwickeln, nachdem es innen drin stimmte. Deine Probleme werden nicht durch Äußerlichkeiten verändert und gelöst. Du kannst von außen nicht umerzogen werden, du kannst nur von innen her verändert werden. Und deshalb, die Götzen müssen innen drin ausgeräumt werden. Und es kann manchmal ganz kleine Götze sein. Weißt du, wenn du hier ins Pergamonmuseum gehst, da findest du an verschiedenen Plätzen verschiedene Formen von Götzen, so diese kleinen Handgottheiten. Weißt du, so, was hast du in deinen Händen? So, was du festhältst, was du nicht loslässt. Mein Handy. Handgottheiten. Das waren die Handgottheiten. Die hat man mitgenommen, hat man vor sich getragen, wenn man irgendwo hingegangen ist, wenn man irgendwo eine Entscheidung kam, oder gependelt dann danach oder was weiß auch immer. Man hat das so in Hand seine Gottheit getragen. Das muss gar kein großer Gott sein. Schon das Kleine, was du in deiner Hand hast. Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles in der Welt, behüte dein Herz, Sprüche 4, 23. Behüte dein Herz, dass du keine schlechten Nachrichten hörst. Denn so wie die schlechten Nachrichten dein Herz erstrecken können, so können gute Nachrichten dein Herz beleben, inspirieren, motivieren. Dein Herz soll ein Haus Gottes sein. So wie Jesus sagt einmal, mein Haus soll ein Bethaus sein. Dass du immer auch was auf dein Leben zukommt, dass du gleich ein Gebet draus machst. Dein Herz soll nicht eine Behausung von Dämonen sein, unreinen Geistern. Dämonen, was sind Dämonen? Ich will hier jetzt keine große Lehre draus machen. Alles, was sich von Gott gelöst hat, was Gott nicht ist, was Gott nicht meint, das ist Dämon. Die keine Verbindung zu gar nichts mehr haben, weder zur Hölle noch zum Himmel. Weißt du, Gott kennt keine Toleranz. Er sagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wenn du Menschen gefällst, kannst du Gott nicht gefallen. Hart. Dein Leben kann nur Gott segnen. Und wenn Gott nicht segnen darf und kann, und wenn noch irgendjemand anders in deinem Leben ist, noch irgendjemand in deinem Leben drin ist, dann sag Gott Danke. Lass dich von dem segnen. Lass dich von dem heilen. Lass dich von dem helfen. Wenn du von jemand anders dir einen Segen versprichst, kann Gott dir keinen Segen geben. Dein Leben wird ein Leerlauf sein. Muss dich nicht wundern. Sei nicht erstaunt. Ist ganz normal. Götzen sind auch anders übersetzt, Nichtse. Die geben dir nichts, aber die nehmen dir alles. Und die bringen dir zu nichts. Ungesegnete Leute, die solltest du auch nicht in dein Leben hineinnehmen. Die können auch Götzen werden. Jemand, der vorstellt. Wenn ich jetzt so ein Buch nehme und mir vorstelle, es ist vor mir. Ich stelle mir vor. Was steht vor dir? Was steht zwischen dir und deinem Gott? Wenn du das Ziel erreichen möchtest, brauchst du einen Lotsen. Einer, der dich in alle Wahrheit leitet. Das ist der Heilige Geist. Der dir die Augen öffnet und das Herz öffnet für die Lydia. Wir wundern uns manchmal, wie wir zu sind. Verklemmt, blockiert. Weil da Götzen drin sind. Die Götzen blockieren dich. Wir dachten, er würde Israel erlösen. Du siehst diese Emmaus-Brüder. Wir dachten, schon allein dein Denken kann ein Götze sein. Und Gott ein Hindernis, etwas dir zu zeigen, dir zu geben. Jesus läuft neben ihnen her. Kannst du es vorstellen? Redet mit ihnen, berührt sie, drückt ihnen die Hand, zwickt sie. Kann alles machen. Ja, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in diesen letzten Tagen hier in Jerusalem passiert ist? Das ist, und ihre Augen wurden gehalten, nicht vom lieben Gott, vom Teufel. Und so viele Augen werden gehalten, wenn da fremde Götter da sind, andere Götter da sind. Der Heilige Geist befreit dich vom Götzendienst, zeigt dir, was der lebendige Gottesdienst ist, wie man Gott anbetet im Geist und in der Wahrheit. Er bringt Musik und Farbe und Schönheit in deinem Leben. Das ist, was der Heilige Geist bringt. Und dann kannst du plötzlich singen und spielen dem Herrn in deinem Herzen. Geschwister, wir sollten wieder anfangen, ohne Musikinstrumente, ohne CD oder MP3-Player, ohne Fernseher und ohne Radio, in unserem Herzen zu singen und zu spielen. In unserem Herzen. Und nicht mehr mit dem Mund. Gott, du brauchst keinen Mund und keine Ohren, um Gott zu preisen. Du kannst Gott in deinem Herzen preisen. Deine inneren Ohren sollen Gott hören. Dein inneres Auge soll Gott sehen. Was glaubst du, wie gesund du dann wirst? Du lebst auf, grünst, dann alles passiert von innen drin. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Spielen. Die ersten Christen haben keine Orgel, kein Klavier, keine Gitarre, gar nichts von diesem Zeugs gehabt. Singet und spielet dem Herrn in euren Herzen. Du kannst im Gefängnis der glücklichste Mensch auf Erden sein. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen. Denn das ist, was Freiheit, was Leben bringt. Und in dem Moment, wo du anfängst, mit deinem Herzen zu singen und zu spielen, fängt dein Herz zu sprudeln. Fangen an, Ströme lebendigen Wassers von deinem Leibe zu fließen. Da passiert was. Weißt du, wenn die Götzen rauskommen aus deinem Leben, wo die Herzensgötzen nichts mehr zu sagen haben, da wird gespielt und gesungen zur Ehre Gottes. Alles meinem Gott zu ehren. Dieses Leiden, alles meinem Gott zu ehren, die Schmerzen meinem Gott zu ehren, der Mangel meinem Gott zu ehren, der Reichtum meinem Gott zu ehren, die Schwachheit meinem Gott zu ehren, der Erfolg meinem Gott zu ehren, alles meinem Gott zu ehren. Das gibt dann ein neues Bewusstsein in deinem Leben. Da siehst du die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen. Da nimmst du statt ab zu, alles meinem Gott zu ehren. Wo es keine Götzen mehr in deinem Herzen gibt, da arbeitest du ganz anders, läufst ganz anders, tickst ganz anders. Da siehst du die Dinge von einem ganz anderen Blickwinkel wieder, ganz neu. Da verstehst du die Welt wieder ganz anders. Da macht dir alles Freude und du findest andere Freunde, liebe Menschen. Plötzlich siehst du, die man jahrelang übersehen hat, plötzlich siehst du, ach, der singt und spielt auch in seinem Herzen, der macht auch Musik, der ist auch so ein Musikus. auch so fröhlicher Mensch. Und dann hat dein Leben eine Ausstrahlung. Wenn in dem Augenblick, wo du dem Herrn singst und spielst in deinem Herzen, da kommt irgendwann, früher oder später, was raus, du platzt. Wenn die Götzen einmal draußen sind, hast du plötzlich einen ganz anderen Standpunkt. Dein Leben hat eine ganz andere Qualität. Plötzlich findest du das richtige Wort im richtigen Augenblick, bist treffsicher. Du glaubst gar nicht, was für Erfolge das hat, indem du den Tempel Gottes reinigst. Den ganzen Schutt entsorgst. Vielleicht musst du einen ganzen Container bestellen. Aber bestell es. So schnell wie möglich. Weißt du, erst als die ganzen Zauberbücher verbrannten in Ephesus. Weißt du, die haben sich gewundert. Wir haben keine Erweckung. Bei uns ist keine Erweckung. Wir beten schon so lange um Erweckung. 30 Jahre mindestens haben die schon gebetet. Wir beten um Erweckung. Herr, schick einen Diener Gottes. Bring uns Erweckung. Erwecke den Johannes den Täufer wieder mal. Und sie haben um Erweckung gefleht und geflennt und gemacht, bis Paulus sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Aber das war nicht alles. Erst als sie die Zauberbücher verbrannten, als sie ihren Isaak geopfert haben, und es müssen gar keine schlimmen Bücher gewesen sein, aber Zauberbücher, so lauter Formeln, Regeln. Und wann hast du zum letzten Mal deine Zauberbücher verbrannt? Und erst als die Zauberbücher verbrannt worden sind, mein lieber Mann, da hat die Bibliothek nichts mehr zu tun. Denn du findest überall in jedem Buch irgendwie Schund und Dreck und Müll. Und als sie ihren Müll verbrannten, da wo sie herzing, und damals waren Bücher was Wertvolles. Überlegt, die haben sogar ausgerechnet, was das wert gewesen wäre. Lies mal. Und das waren zigtausende, heute wären es Millionen, was sie da veräuchert haben. Als sie davon trennten und das Wort Gottes breitete sich aus und die Erweckung war da und sogar die Schweißtüchlein von Paulus wirkten Wunder. Da musste nicht mal mehr für die Leute beten. Es passierte alles von selbst. Erweckung kommt, wenn die Götzen rauskommen. Wenn Gott bei ein paar Leuten zu Nummer eins werden wird, wenn Gott an erster Stelle kommt, dann passiert das alles. Dann kannst du plötzlich deine Aufgabe richtig wahrnehmen, den Dienst erfüllen und so weiter. Dann kannst du Gott verherrlichen. Wenn Gott in deinem Leben wieder dein Gott ist, dann wird das Leben optimal. Dann bekommst du plötzlich neue Möglichkeiten, Türen gehen auf. Viele wundern sich, warum klappt's bei mir mit nicht? Warum tut der Herr nichts in meinem Leben? Schmeiß die Götzen raus oder wir sehen, Gott wird für dich handeln. Gott wird für dich eingreifen. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht er. Aber der Geist wird gedämpft durch die Götzen. Weißt du, der Geist wird gedämpft durch die Götzen. Die Götzen müssen raus. Renoviere mal dein Tempel. Das ist dein Herz. Und dann wirst du sehen, was da alles so passiert. Wenn du den Tempel renoviert hast, ganz kurz, was du machen könntest, fang an, alles wegzugeben. Löse dich so schnell wie möglich. Löse dich, schmeiß alles weg. Dann lebst du in Harmonie, in Wahrheit. Hör auf, irgendjemand zu kopieren, jemand nachzuäffen und nachzumachen, was. Werde echt wahrhaftig. Sag, Herr, ich möchte nur dir gefallen und niemand anders. Und dann stimmt dein Ego wieder. Herr, ich will nicht mehr stolz und eingebildet sein. Wir. Nein, er. Er, nicht wir, er. Du, da passiert etwas. Ich sag, ich habe schon Angst. Wenn du anfängst, dein Tempel zu reinigen, haben wir Revolution. Haben wir Revolution auf Erden. Aber es muss bei uns anfangen. Wie wird die Stadt am schnellsten sauber und gefegt? Nicht, wenn dein Wind durchbläst. Da bläst du auf irgendeinen Haufen den ganzen Dreck zusammen. Nein, die Stadt wird am schnellsten sauber, wenn jeder vor seiner eigenen Tür kehrt. Wenn jeder in seinem Herzen aufräumt, gibt's Erweckung. Leute, dann können plötzlich andere auch nicht mehr schlafen, haben Angst, jetzt sind wir die Nächsten. Wenn wir bei uns anfangen, der Tempel Gottes, das bist du, das bin ich. Und die Herrlichkeit Gottes soll in unser Leben hineinkommen. Vater, ich danke dir, dass du uns zurüstest, auch in diesen letzten Tagen. Wir sind in der Endzeit. Maranatha, unser Herr, komm bald. Und ich möchte mein Leben bereitstellen, dir zur Verfügung, Herr Jesus. Und wenn in unserem Leben noch irgendwo jemand festsitzt, Herr, von den einen lösen wir, von dem Ismael, aber wir müssen auch den Isaak auf den Altar legen. Herr, und wir brauchen einen Altar in unserem Leben wieder. Der Tempel Gottes muss einen Altar haben, wo das ganze alte Zeug, das ganze Plunder dieser Welt verbrannt wird. und wo die alten Zauberbücher verbrannt werden, wo alles, was nichts ist, zum Brandopfer werden, zu deiner Ehre, auch wenn sie Haufen Geld gekostet haben. Herr, nur du hast recht, du bist mir der Wertvollste, der Teuerste, der Kostbarste. Herr, es geht um dich und es geht nicht mehr um uns Menschen. Es geht um deine Sache. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Es geht um dich, Herr, auch jetzt in diesen Tagen. Herr, und der Antichrist, der gegen Christus immer widerspricht und gegen Christus arbeitet, der mit Christus nicht einverstanden ist, der sitzt in so vielen Herzen der Kinder Gottes. O Heiland, o Heiliger Geist, deck das alles auf, dass der ganze Schwindel mal auffliegt im Volk Gottes und dass das Volk Gottes die Dinge so sieht, wie du sie siehst. Und dass sie so an sich selber arbeiten, dass am schnellsten eine Erweckung, am schnellsten eine Bewegung des Geistes in unser Land, in unseren Gemeinden hin und her geschehen möge. Ich bitte dich, Vater, o Geist Gottes, komm du und reinige du uns. Nimm die ganzen Spiegel der Selbstbeweihräucherung und Selbstbemitleidung und alles mögliche, was wir selbst immer so sein wollen und sind, weg. Und wir wollen nur dich gelten lassen. Und Herr, du hast das letzte Wort in unserem Leben. Halleluja. Du bist es und nicht irgendjemand und nicht irgendetwas. Danke, Herr. Amen.